Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Sprache ist ein tolles Instrument, um seine Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen, um sich auszudrücken. Und Sprache ist auch ein mächtiges Instrument und deshalb ist es wichtig, mit Worten und Wörtern präzise umzugehen. Das vertiefen wir heute, indem wir uns zum Beispiel fragwürdige Metaphern vornehmen rund um das Thema Flucht und Migration. Indem wir außerdem gucken, ob und wie oft über das Klimathema gesprochen werden sollte. Und indem wir erklären, warum religiöse Begriffe im deutschen Straßenverkehr nichts verloren haben. Das klingt rätselhaft, wird aber bis 16 Uhr aufgelöst hier in Medias Res. 2015, das war das Jahr, in dem Begriffe rund ums Wasser Karriere gemacht haben. Weil viele Medien von einer Flüchtlingswelle gesprochen haben oder vom Flüchtlingsstrom oder sogar von der Flüchtlingsflut. Und es könnte sein, dass diese Begriffe gerade ein Revival erleben, wenn man sich so anschaut und anhört, wie berichtet wird über mehrere hundert flüchtende Menschen an der Grenze zwischen Polen und Belarus.
An der EU-Ostgrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Lage zu.
Hinter der aktuellen Flüchtlingswelle dürfte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko stecken.
Sobald man es über die Grenze lässt, gibt es einen Sog, der ähnlich ist wie von 2015.
Immer mehr Menschen, ein Massenansturm, kann man aktuell sagen. Ein neues Flüchtlingsdrama direkt vor unserer Tür.
Flüchtlingswelle, Sog, Massenansturm, Flüchtlingsdrama wie 2015. Das sind also die Begriffe dieser Stunden. Aber passen diese Begriffe auch? Sind sie gut gewählt? Das habe ich heute Mittag Simon Göbel gefragt. Er ist Professor für Soziale Arbeit und Diversität an der Hochschule Augsburg und forscht unter anderem zum Thema Flucht und Migration in den Medien.
Die Begriffe sind natürlich nicht gut gewählt, sie sind allerdings altbekannt. Die Begriffe sind schon Anfang der 90er Jahre aufgetaucht, als vermehrt Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind. Es gab damals, ja 1993, um die 400.000 Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Und diese Begriffe, die kommen immer wieder in den Medien zum Vorschein, wenn irgendwo Menschen Schutz suchen in Deutschland. In der Diskursforschung, da nennen wir diese Begriffe Kollektivsymbolik. Das heißt, das sind Begriffe, Symbole mit bestimmten Bedeutungen, die den meisten Menschen etwas sagen. Oftmals sind das Metaphern und Sie haben jetzt vor allem diese Wassermetaphern ausgewählt. Das sind Metaphern, diese Wassermetaphern, die von kaum zu bändigen Naturgewalten sprechen quasi. Ja. Das heißt, es werden Geflüchtete mit diesen Naturgewalten verglichen. Es wird so getan, als seien Geflüchtete Naturgewalten, die nicht aufzuhalten sind und deshalb, und das ist das große Problem daran, eine große, unkalkulierbare, massive Bedrohungslage darstellen, was natürlich letztlich lächerlich ist. Was ich immer wieder auch feststelle, ist, dass es unabhängig von der Anzahl der Geflüchteten vorkommt, dass diese Begriffe verwendet werden. Also ob es wie im Jahr 2015, als 890.000 Menschen nach Deutschland eingereist sind, ob es Anfang der 90er Jahre ein paar hunderttausend waren oder ob es zum Beispiel im Jahr 2013 26.000 waren, die da die italienische Insel Lampedusa erreicht haben oder ob es jetzt wenige tausend an der polnisch-belarussischen Grenze sind. Die Anzahl spielt keine Rolle. Es werden trotzdem immer wieder diese Bedrohungsszenarien reproduziert.
Und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen und das nicht als Wortklauberei abzutun, was wir beide jetzt hier gerade machen? Weil ich meine, letztlich sind es ja tatsächlich einzelne Wörter und Begriffe und es gibt Leute, die sagen, naja, also das ist jetzt aber echt ganz schön kleinlich.
Ja, richtig, die gibt es bestimmt, aber es ist wichtig, über diese Begriffe zu sprechen, weil mit diesen Begriffen werden bestimmte Bedeutungen und damit auch bestimmte Wirklichkeiten und ein bestimmtes Wissen transportiert. Und wenn sich dieses Wissen in der Gesellschaft quasi manifestiert, und ich denke, das hat es auch schon lange, dann führt das eben dazu, dass Geflüchtete vor allem als Bedrohung wahrgenommen sind. Und es wäre wichtig, diesen Diskurs mal umzudrehen oder die Perspektive zu wechseln. Aus einer anderen Perspektive zu schauen, es sind nämlich vor allem Menschen, die Schutz suchen und keine Bedrohung für reiche europäische Länder.
Und dieser Perspektivwechsel, wird er Ihrer Ansicht nach jetzt und wurde der 2015 dadurch zu wenig eingenommen, als dass aus der direkten Perspektive von Geflüchteten kaum berichtet wurde?
Das ist sicherlich ein relevanter Faktor, dass die Perspektive von Geflüchteten kaum vorkommt. Dann muss man aber auch sagen, auch wir sprechen jetzt quasi über die Geflüchteten, aber das ist schon der erste Fehler. Es gibt ja gar nicht die Geflüchteten, sondern es ist eine große Anzahl von Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen, sehr divers, unterschiedliche Interessen, Vorstellungen, Ziele und Gründe, warum sie den Weg angetreten sind, nach Europa oder nach Deutschland zu kommen. Und das ist ein weiteres Problem in diesem Diskurs, dass diese Menschen oft als homogene Masse vereinheitlicht werden und quasi die Individualität des Einzelnen stark vernachlässigt wird. Aber gerade diese Individualität des Einzelnen würde wohl dazu führen, dass man mehr Gemeinsamkeiten vielleicht auch feststellt, mehr Überschneidungspunkte zwischen einem selbst und dieser anderen Person, und dadurch würde Empathie gefördert werden und dadurch wäre es vielleicht den Menschen weniger egal oder vielleicht sogar, das wäre zu hoffen, nicht egal, wenn massenweise Menschen im Mittelmeer ertrinken.
Aber das Problem ist ja, dass ich jetzt als Journalist nicht an die Grenze zwischen Polen und Belarus gehen kann. Erstens, weil ich da nicht hingelassen werde. Und zweitens, kann ich dann nicht einfach irgendwie hunderte Porträts jedes einzelnen Menschen machen? Das würde ja keiner lesen oder sich angucken.
Richtig, deshalb geht es um exemplarische Beispiele. Es gibt genug Menschen in Deutschland, die man befragen kann, die vielleicht auch schon vor 10 Jahren nach Deutschland geflohen sind, die also auch von ihren Sprachkenntnissen her in der Lage sind, Interviews zu geben.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht das Drängendste und Dringendste, was Journalistinnen und Journalisten jetzt beachten müssten?
JournalistInnen müssten meines Erachtens viel mehr auf die individuellen, vielfältigen Lebensrealitäten von geflüchteten Menschen schauen, diese wahrnehmen und repräsentieren. Zudem müssten sie meines Erachtens viel mehr ExpertInnen wahrnehmen. Also ich habe erst vor 2 Jahren war es, glaube ich, Artikel aus der Süddeutschen Zeitung zum Thema Migrationspaket, das 2019-20 in Kraft getreten ist, mir näher angeschaut und war schon erstaunt, dass von den insgesamt 147 Personen, die in den Artikeln repräsentiert werden, also zitiert werden, von diesen 147 Personen waren 116 politische Akteure. Und ganz, ganz viel von diesen Zitaten wurden aus Pressemitteilungen von Parteien übernommen. Also da fehlt grundsätzlich der Wille, vielleicht auch die Zeit, Menschen anzurufen, zu befragen, zu telefonieren, zu recherchieren.
Die Meinung von Simon Göbel von der Hochschule Augsburg zu der Frage, wie Medien über Geflüchtete berichten bzw. berichten sollten. Und dass einzelne Worte und Wörter entscheidend sind, dass sich daran schon zeigt, ob eine Journalistin oder ein Journalist präzise arbeitet, das gilt natürlich nicht nur für so große Themen wie Flucht und Migration. Das gilt auch für deutlich profanere Dinge, zum Beispiel, wenn so wie heute ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft tritt. Auf der Suche nach tollen Überschriften landen Medien da gerne bei einem Begriff, der gut klingt, aber nicht gut ist, beim Verkehrssünder.
Medias Res. Verkehrssünder müssen künftig tiefer in die Tasche greifen.
Radfahrer und Fußgänger sollen besser geschützt werden. Und deshalb wird es für autofahrende Verkehrssünder deutlich teurer.
Knapp die Hälfte der Verkehrssünder wird neben einer Geldstrafe auch einen oder mehrere Punkte in Flensburg bekommen.
Dank der heutigen Kontrolle sind es in Zukunft hoffentlich einige Verkehrssünder weniger.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Auf die Sünde folgt die Buße. Das gilt auch im Straßenverkehr, wo es für Verkehrssünder den Bußgeldkatalog gibt. Die religiöse Wortwahl suggeriert, sündigen tun wir alle mal. Der Begriff bezieht sich heute gerne darauf, zu viele Pralinen zu naschen oder sich trotz Diät eine Pizza zu gönnen. Die sogenannten Verkehrssünden sind in der Regel schwerwiegender. Wer mitten in der Stadt einen Radweg zuparkt oder mit 50 km/h durch eine Spielstraße rast, gefährdet damit Menschenleben. In vielen Berichten über den neuen Bußgeldkatalog wird das nicht deutlich. Dort heißt es, ab sofort lohnt sich ein Blick auf den Tacho. Wer zu schnell fährt, muss tiefer ins Portemonnaie greifen. Oder Rasen wird teurer. Dabei haben Verkehrsvergehen keinen Preis. Sie sind mit einer Geldstrafe belegt, um andere vor Unfällen zu schützen. Verkehrssünderinnen und Sünder sind Menschen, die zu schnell fahren, falsch parken, Rettungswege blockieren. Und genau so sollten sie genannt werden.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Annika Schneider über Sprachunfälle in Deutschlands medialem Straßenverkehr, womit ich gerade wahrscheinlich schon wieder das nächste schiefe Bild gemalt habe. Alle Folgen unseres Sprachchecks finden Sie auf deutschlandfunk.de/mediasres. Alle reden übers Klima, im Moment in Glasgow bei der Weltklimakonferenz. Und deshalb sind die Themen Klimawandel, Erderwärmung, Umweltschutz und so weiter im Moment ziemlich präsent in den Medien. Aber ist das nur ein Ausrutscher oder hat es das Klima inzwischen als großes Dauerthema so für immer in die Medien geschafft? Diese Frage geht an Michael Brüggemann. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Hamburg und beschäftigt sich vor allem mit Klima- und Wissenschaftskommunikation. Und deswegen hat er auch eine klare Antwort, was die mediale Präsenz des Klimathemas angeht.
Wir befinden uns jetzt gerade tatsächlich in einer absoluten Ausnahmesituation. Die Medien berichten mehr, als sie in den letzten 15 Jahren berichtet haben über das Thema Klimawandel und Klimapolitik. Das ist nicht etwas, was es jetzt den ganzen Sommer über gab oder den ganzen Herbst über, sondern das ist es etwas, was es jetzt rund um den Klimagipfel gerade gibt. Und ich bezweifle stark, dass das so bleibt.
Andererseits hat sich, so ist mein Gefühl zumindest, schon in der Quantität einiges getan. Also zum Beispiel RTL bringt ja inzwischen das Klima-Update. Meinetwegen im ZDF-Wetter geht es auch oft um das Thema Klima. Ansonsten ist auch der Umgang quasi, wie ich mich selber verhalte, um irgendwie möglichst klimaneutral zu leben oder so. Also das nimmt ja schon relativ viel Raum ein inzwischen.
Also wenn wir jetzt die Zeit bis Mitte Oktober anschauen, dann hat die Klimaberichterstattung noch längst nicht die Intensität erreicht, die sie 2006 bis 2010 schon mal hatte. Tatsächlich befinden wir uns auf einem, wenn wir jetzt die letzte Woche mal ausblenden, oder die letzten zwei Wochen, befinden wir uns auf einem relativ niedrigen Niveau, wo in unseren Untersuchungen bei Newsartikeln führender Anbieter in Deutschland, dazu gehört ja auch die Tagesschau zum Beispiel, rund 2-3% der Beiträge überhaupt das Wort Klimawandel und seine Synonyme erwähnen. Also die Routineberichterstattung ist zwar viel jetzt gerade viel besser, als sie jemals war, aber leider ist das nur eine gefühlte Wahrheit. Wenn Sie jetzt gerade das Gefühl haben, da wird ganz viel drüber gesprochen, dann stimmt das. Aber vor 2-3 Wochen war das leider noch nicht der Fall. Jedenfalls dann, wenn man sagt, und das würde ich sagen, 2-3% der Berichterstattung, die auch nur das Wort Klimawandel einmal erwähnen, das wird dem Problem nicht gerecht.
Aber ist es nicht andererseits auch okay, wenn man das Wort Klimawandel nicht erwähnt und zum Beispiel etwas macht zu, keine Ahnung, fleischloser Ernährung oder so? Das trägt dann ja auch irgendwie etwas zum Thema bei.
Ja, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber wenn Sie jetzt wirklich ausführlich über den Klimawandel sprechen, und wir haben natürlich auch globale Erwärmung und sowas drin, dann fällt das schon schwer, darüber jetzt meinetwegen länger als 3 Minuten zu sprechen, ohne diese Wörter jemals zu erwähnen. Also natürlich hat alles was mit dem Klimawandel zu tun, aber das müssen wir den Menschen eben auch deutlich machen. Und das macht der Journalismus den Menschen bisher nicht deutlich, weil eben nicht diese Bezüge hergestellt werden.
Wie könnten und sollten diese Bezüge denn hergestellt werden?
Ja, das ist tatsächlich so, dass jetzt niemand erwarten kann, dass sie nur noch über das Thema Klimawandel die ganze Zeit berichten, aber dass man eben das als Querschnittsthema versteht. Also, dass wenn es um ein neues Auto geht, wenn es um das neue iPhone geht, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, um Steuerreform, dass halt da Klimawandel als Querschnittsthema vorkommt und insofern auch das Wort Klima oder Klimawandel dann da vorkommt, weil man bei all diesen Fragen mit reflektieren müsste, ja, was ist denn jetzt die Auswirkung auf die Umwelt und auf das Klima?
Jetzt ist es aber ja schon so, dass Journalistinnen und Journalisten immer noch unabhängig sind in Deutschland, keine Agenda haben und dementsprechend sich auch auf keine Seite stellen sollten. Und deswegen ist ja die Frage, haben Medien überhaupt die Verantwortung, so richtig tätig zu werden und dann vielleicht auch irgendwann könnten wir uns ja vorwerfen lassen, dass wir dann irgendwie aktivistisch unterwegs sind, wenn wir bei jedem noch so kleinen iPhone immer das Klima sozusagen dazu nennen?
Ja, wenn man eine einseitig positive Berichterstattung über ein neues Handy macht, ist das ja auch nicht unabhängig. Und das gab es ja die letzten Jahrzehnte regelmäßig. Also ich kann mir jetzt, könnte man auch genau untersuchen, wie oft da Nachhaltigkeitsgesichtspunkte zum Beispiel thematisiert wurden und wie oft nicht. Also Ihre Aufgabe als Journalisten ist ja schon Relevanz, Dinge von Relevanz zu berichten und kritisch zu sein. Und dazu würde dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei einem neuen Smartphone dazugehören, auch Nachhaltigkeitsaspekte kritisch zu hinterfragen.
Der Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann von der Uni Hamburg im aufgezeichneten Gespräch über Klima- und Nachhaltigkeitsthemen in deutschen Medien. Wenn Journalistinnen und Journalisten einen Preis bekommen, ausgezeichnet werden für ihre Arbeit, dann freuen sich die meisten Preisträgerinnen und Preisträger. Es gibt aber auch Medienschaffende, die lieber keine Preise haben wollen, die eine Auszeichnung sogar in Gefahr bringen kann. Gesine Dornblüt berichtet.
Seit mehr als 20 Jahren zeichnet die Zeit-Stiftung in Hamburg unabhängige Journalistinnen und Journalisten in Osteuropa für mutige und investigative Berichterstattung aus. Seit 5 Jahren macht sie das gemeinsam mit der norwegischen Stiftung Frit Urt, freies Wort. Das Ziel sei über all die Jahre das gleiche geblieben, das freie Wort und damit Demokratie in den Ländern östlich der EU zu fördern, erläutert Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der Zeit-Stiftung. Allerdings wurde das schon seit Jahren immer schwieriger.
Der erste große Schock kam für mich, als wir Frau Politkovskaja hier in Hamburg hatten und sie dann ein Jahr später ermordet wurde. Und seitdem fragen wir uns auch immer wieder, gefährden wir die Journalistinnen und Journalisten, die wir hier nach Hamburg holen, um sie auszuzeichnen?
Anna Politkovskaja, Autorin der Novaya Gazeta, wurde 2006 vor ihrer Wohnung in Moskau erschossen. Der diesjährigen Verleihung der Free Media Awards in Hamburg blieben gleich mehrere Preisträger fern. Orne Tusvik-Bunde von der norwegischen Stiftung Human Rights House ist Mitglied der Jury und macht sich Sorgen. Die Leute haben Angst zu kommen. Sie fürchten, sichtbar zu sein. Früher bedeutete Sichtbarkeit Schutz. Russischen Medienschaffenden macht besonders das Gesetz über sogenannte ausländische Agenten zu schaffen. Es wurde in diesem Jahr bereits gegen mehr als 2 Dutzend Journalistinnen und Journalisten sowie gegen rund 20 Medienorganisationen angewandt. Vor allem gegen solche, die investigativ arbeiten. Sogenannte Auslandsagenten müssen jede Veröffentlichung, und sei es nur ein Tweet, mit einem entsprechenden Zusatz kennzeichnen. Das schreckt Leser, Interviewpartner und Werbekunden ab. Das Gesetz kann jeden treffen, der Unterstützung aus dem Ausland erhält und politisch tätig ist, wobei diese Kriterien äußerst willkürlich ausgelegt werden. Im September traf es die Plattform Mediasona. Sie berichtet über Gerichtsprozesse, die Lage im russischen Strafvollzug, Angriffe auf die Pressefreiheit. Ihr Mitarbeiter Dmitri Treschanin lebt mittlerweile in Tschechien.
Von denen, die in Russland geblieben sind, sind viele vorsichtig im Umgang mit dem Westen und das ist verständlich. Das Label ausländischer Agent ist äußerst erniedrigend. Allein die Buchführung. Ein sogenannter ausländischer Agent muss nicht nur alle Zahlungseingänge angeben, sondern auch alle Ausgaben, selbst für alltägliche Dinge wie Toilettenpapier oder Zahnpasta.
Bei Verstößen drohen Haftstrafen. Michael Göring von der Zeitstiftung spricht von einer Krux.
Wir müssten noch viel stärker Präsenz zeigen, ohne allerdings den einen oder anderen damit zu gefährden. Und wie man das hinkriegt, daran arbeiten wir seit Jahren. Bisher konnten wir jetzt nicht sagen, dass jemand aufgrund unserer Förderung dann ins Gefängnis gesteckt wurde. Aber es kann ja auch nur sein, dass unsere Förderung den einen oder anderen oder die ein oder andere ermutigt hat, noch etwas kräftiger zu recherchieren, noch etwas kräftiger aufzutreten und dass diese Journalistin dann aufgrund dieses noch kräftigeren Auftretens inhaftiert wurde oder mit Sanktionen belastet wurde.
Fast noch schwieriger ist es, unabhängigen Journalismus in Belarus zu unterstützen. Nach Angaben des belarussischen Journalistenverbands sitzen dort derzeit 29 Medienschaffende im Gefängnis. Der einfachste Weg, ihnen zu helfen, sei, ihnen Briefe zu schicken, sagt der Verbandsvorsitzende Andrei Bastunets. Solidarität aus dem Ausland sei für die Menschen in Haft extrem wichtig. Bastunets lebt derzeit in Litauen.
Rund 3 Dutzend Journalisten sind aus Belarus nach Georgien geflohen. Rund 100 sind in der Ukraine, viele andere in Warschau und in Vilnius. Fast alle arbeiten als Journalisten, einige für ausländische Medien, aber es gibt auch ganze Redaktionen, die ins Ausland gegangen sind und von dort weiter über Belarus berichten.
Es sei wichtig, sowohl den in Belarus verbliebenen Journalisten als auch denen im Exil zu helfen, findet Bastunets. Zum Beispiel mit Mehrfachvisa für Journalistinnen und Journalisten und ihre Familienangehörigen. Die Norwegerin Orne Thusvik Bunde vom Human Rights House plädiert außerdem dafür, regionale Netzwerke zu stärken, damit sich unabhängige Journalisten verschiedener osteuropäischer Länder gegenseitig stützen.
It needs to be flexible.
Wir müssen flexibler sein. Wir müssen hören, was die Journalisten in Osteuropa brauchen. Das ist der Schlüssel. Denn sie sind die Experten. Sie arbeiten dort. Und es ist nicht an uns, Risiken zu bewerten.
Da hat also ein Umdenken begonnen bei der Unterstützung von Journalistinnen und Journalisten, zum Beispiel aus Belarus und Russland. Vor allem, damit die unterstützten Medienleute nicht in Gefahr geraten. Das haben wir gerade gelernt im Beitrag von Gesine Dornblüt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jörg Mannhold. Ich bin Ressortleiter beim Bonner Generalanzeiger. Und unsere Schlagzeile morgen lautet: Die dritte Corona-Welle gefährdet den Karneval. Wir fragen nach bei Gastwirten und Veranstaltern, ob jetzt 2G kommt, also nur noch Geimpfte und Genesene mitmachen dürfen. Wir fragen in den Rathäusern, ob das Impfzentrum Leid, so wie es jetzt landesweit diskutiert wird, die Lösung für die Auffrischungsimpfung sein können. Wir stecken also leider wieder voll im Thema Corona-Pandemie.
Ich bin Christoph Sterz und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag.